Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, wir sind schon mittendrin im Gottesdienst und wir sind eigentlich auch schon mittendrin im Thema Gnade. Es ist schön, dass ihr bei der Umfrage ein Stück schon mitgedacht habt, weil dieses Wort Gnade, was ist das eigentlich, ist eine ganz berechtigte Frage, auch für uns als Christen. Denn Gnade bleibt nicht stehen, einfach nur bei der Bekehrung und mir ist vergeben, Schublade auf und zu und das war's, sondern Gnade hat eine ganz große Bedeutung für uns auch als Christen, als Söhne und Töchter von Gott. Und darum soll's heute gehen. Gnade, was ist das eigentlich? Und wir haben vorhin schon hier irgendwo kam, es ist ein Geschenk, es ist unverdient, es ist bedingungslos ein Geschenk. Und weil das die klassische Definition von Gnade ist, habe ich uns mal ein paar Geschenke mitgebracht. Eins. Das Geschenk in Blau. Und etwas mit Herzen. Ich kann mich erinnern, als ich Christ wurde, kannte ich das Wort Gnade nicht. Ich bin in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen und in unserem Alltag, in unserer Familie, in meiner Welt existierte das Wort Gnade nicht. Es war nicht ein Wort, was wir überhaupt benutzten. Und auch in einer späteren Zeit im Arbeitsleben und ich glaube auch heute in der Wirtschaft ist es ein Wort, was wir dort kaum hören. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in meinen Zielvereinbarungsgesprächen oder in meinen wöchentlichen Meetings von meinem Chef das Wort Gnade und Erbarmen jemals gefallen ist. Und zeitgleich habe ich gemerkt, als ich Christ wurde, dass es ein Wort ist, was in unsere Gemeinden hineingehört. Es ist ein Wort, was in den christlichen Wortjargon einfach reinpasst, reinfällt. Ich habe aber im Laufe der Zeit in den verschiedenen Gemeinden auch gemerkt, jeder benutzt irgendwie das Wort, aber doch irgendwie anders. Jeder hat so seine eigene Definition. Was ich auch festgestellt habe, es ist zwar ein Wort, was neben der Auferstehung von Jesus, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und lebt, die Errettung aus Gnade unser Grundfundament des christlichen Glaubens ist, aber es wird nie so wirklich darüber gesprochen. Es wird nie wirklich erklärt, was ist denn eigentlich Gnade? Es wird irgendwie ein bisschen drumherum geredet. Und ab und zu hört man vielleicht in Gesprächen die Formulierung, oh, es war alles die Gnade des Herrn. Ich habe nichts dazu beigetragen, es ist die Gnade von Gott. Und als ich Christ wurde, stand ich oft vor solchen Formulierungen und dachte, wie, du hast nichts beigetragen. Ich habe dich doch gerade Klavier spielen sehen. Oder du warst doch am Infopunkt und hast Informationen weitergegeben. Wie ist das denn nichts? Und wie ist denn Gott nur alles? Ich habe es nicht verstanden, weil es mir niemand erklärt hat. Und dann ist ja dann noch die andere Sache. Für mich war es ein eher abstrakter Begriff in der Theorie, ein Wort, was aber mit meiner Realität wenig zu tun hatte. Und dann habe ich mich gefragt, wenn Gnade doch unseren christlichen Glauben ausmacht, wo manifestiert sie sich denn, wenn die Krisen kommen? Wenn wir doch die Gnade von Gott haben, wo ist sie denn in unseren Ehekrisen, in den Streits? Warum gibt es so viele Scheidungen auch unter Christen? Wenn wir doch die Gnade haben, wieso sind wir in Abhängigkeiten und Süchten immer noch verstrickt? Wieso gibt es so viel Krankheit? Wieso bin ich so oft verzweifelt und enttäuscht und es geht irgendwie nicht weiter? Und dann passiert etwas ganz automatisch, glaube ich, unbewusst. Weil wir eben keine Antworten bekommen oder keine Antworten so richtig finden, drehen wir uns automatisch zu uns selbst und suchen die Schuld bei uns. Dann überlegen wir, oh, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich was übersehen? Wo habe ich etwas nicht richtig gemacht? Weil, wenn ich es ja richtig gemacht hätte, dann wäre ich ja nicht in dem Schlamassel. Ich muss irgendwo was übersehen haben. Und wenn ich es mir recht überlege, so richtig viel gebetet, wie ich eigentlich beten könnte zu Gott, habe ich auch in der letzten Zeit nicht. Und Gott suchen, ja, wenn ich ehrlich bin, da könnte ich noch einen Zacken zulegen. Und wir merken, wir sind in dieser Frage, was ist Gnade eigentlich, dann ganz schnell bei uns, suchen den Fehler bei uns und drehen uns eigentlich um unser Ich und damit automatisch weg von dem Thema. Und wir stehen allein da. Gnade, was ist eigentlich Gnade in unserem christlichen Alltag? Darum geht es heute. Wir wollen heute diese Frage in drei Teilen anschauen. Zuerst wird es mal ein klein Stücklich theoretisch, weil wir uns ganz einfach das Wort mal im Urtext anschauen. Dann soll es praktisch werden, dann wollen wir es anhand eines Beispiels festmachen. Und dann soll es persönlich werden, weil mein Wunsch und meine Hoffnung für diesen Gottesdienst ist, dass du eine Antwort bekommst, was Gnade ist für deinen Alltag, denn das wird garantiert Auswirkungen auf deine Fragen, auf deine Probleme und ganz grundsätzlich auf deinen Alltag haben. Okay, dann gehen wir mal auf die Reise. Was bedeutet Gnade in der Bibel? Unsere Bibel ist ja in das Alte Testament und in das Neue Testament aufgeteilt. Das heißt, das Alte Testament ist in Althebräisch geschrieben, das Neue Testament in Griechisch. Und im Alten Testament finden wir zwei Worte, die mit Gnade beschrieben sind. Das erste Wort sieht so aus, man liest von links nach rechts, also seitenverkehrt, und ich habe es euch auf Deutsch mitgebracht. Chen. Chen bedeutet oder kommt 69 Mal in der Bibel vor im Alten Testament und bedeutet Huld, Gunst, eine Geneigtheit. Das zweite Wort sieht so aus. Chet Samech Dalet, auf Deutsch Chesed wird es ausgesprochen. Und Chesed kommt sage und schreibe 245 Mal im Alten Testament vor. Und da sehen wir schon eine Gewichtung. Da sehen wir schon, wo Gott seinen Fokus hinlegt. Weil Gott uns mit diesem Wort noch eine andere Seite von Gnade aufzeigen möchte. Güte, Freundlichkeit, es entspringt aus Liebe, es ist ein Liebeserweis. Und da kommen wir schon zur ersten Sache. Vielleicht fällt es dir schwer, das dem Wort Gnade zu begegnen, weil du es eher mit dem ersten Wort verbindest. Denn was wir übersetzen als Huld und Gunst, ist eigentlich im Mittelalter entstanden. Das deutsche Ursprungsbedeutung in unserer heutigen Sprache für Gnade hat mit dem Mittelalter zu tun. Und wir kennen vielleicht in den Filmen den König oder den Gutsherr, der in einem etwas dunkleren Palast auf seinem Thron sitzt und dann kommt der Bittsteller und äußert seine Bitte und dann schauen wir als Zuschauer ganz gespannt, neigt sich der Gutsherr herunter und lässt er eventuell seine Huld, seine Gnade walten, und wenn er gute Laune hat, dann gibt er dem Bittsteller sein Gesuch, und wenn er schlechte Laune hat, dann war's das. Und wenn wir eben unbewusst mit diesem Sprachverständnis an das Wort Gnade rangehen, dann passiert auch, dass ein distanziertes Gottesbild entstehen kann, weil ich dann nämlich mir vorstelle, Gott sitzt auf seinem Thron Und wenn ich ihn bitte, dann bin ich mir nie wirklich sicher, ob er mir in meiner Prüfung hilft, bei meiner Stellensuche hilft, ob er gut gestimmt ist, gut gelaunt ist. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir bei Kernworten, die unseren christlichen Glauben ausmachen, in den Urtext gehen und schauen, wie hat sich denn Gott selbst in diesen Worten vorgestellt. Und bei Chesed, bei 245 Mal, sagt Gott, ich bin gütig aus einer Freundlichkeit heraus, aus Liebe heraus möchte ich dir meine Liebe zeigen. Jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Da sieht das Wort für Gnade so aus. Es heißt Charis. Und Charis im Griechischen kommt ungefähr 170 Mal im Neuen Testament vor. Und Charis war in der hellenistischen, in der griechischen Zeit ein ganz alltägliches Wort. Es war ein umgangssprachliches Wort. Jeder Grieche, gläubig oder nicht gläubig, hat dieses Wort alltäglich gebraucht. Und jeder Grieche wusste, wenn von Charis die Rede ist, dann ist von einem Gefallen, einer Gefälligkeit, einem Wohlwollen, einer Gabe zu sprechen. Und vor allen Dingen wusste der Grieche, es ist unverdient. Also ich als Empfänger habe nichts mit dem zu tun, wenn mir jemand ein Gefallen tut, eine Zuwendung gibt. Und es war immer überraschend und hat Freude ausgelöst. Und deshalb das Wort Charis, etwas, das eine innere, eine äußere Freude auslöst. Paulus hat dieses Wort Charis genommen, dieses alltäglich griechische Wort, und hat es verwendet, um unseren christlichen Sprachgebrauch zu etablieren, wenn es um die Errettung aus Gnade geht. Und für Paulus war dieses Wort alles andere als passiv, alles andere als auf dem Thron sitzend und abwartend, ob jemand kommt und um etwas bittet. Charis, Gnade für Paulus, war immer aktiv. Immer am Arbeiten, kontinuierlich, niemals passiv, niemals wartet Gnade darauf, bis ich komme und irgendwie eine Bitte äußere. So spannend in der Ursprungsbedeutung. Ich habe uns das nochmal zusammengefasst. Also Gnade im Alten Testament, Chesed, verkörpert die Freundlichkeit, die Güte, ist ein Liebeserweis. Und im Neuen Testament, Charis, auch hier wird es mit freundlich, mit großzügig, mit Wohlwollen beschrieben. Soweit zur Theorie. Jetzt wollen wir mal in die Praxis schauen. Wir bleiben im Neuen Testament und schauen mal, wo Gnade praktisch wurde. Und da schauen wir ganz einfach auf Jesus. Wir schauen mal, wie Jesus die Gnade verkörpert hat. Denn wir lesen im 1. Johannes Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Also Gott wurde sichtbar, wurde hörbar, wurde erlebbar für die Menschen und lebte mitten unter den Menschen. Und wir lesen in ihm, ich habe das in Klammern geschrieben, in Jesus sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also in Jesus sehen wir die Gnade, die Gott uns zeigen möchte, aktiv am Wirken. Und da wollen wir jetzt mal hinschauen. Wir haben gesagt, Gnade ist freundlich, Gnade ist großzügig und Gnade ist ein Ausdruck von Wohlwollen. Wie war Jesus? Wir schauen mal auf die Begegnung zu Nathanael. Nathanael war ein rechter Jude, ein Israelit. Und eines Tages kommt sein Kollege Philippus zu ihm, total begeistert, und sagt, Nathanael, Nathanael, wir haben ihn gefunden, den Messias, den Christus, du musst ihn kommen und anschauen. Total begeistert. Und Nathanael sitzt unter einem Feigenbaum und sagt, Moment mal langsam. Wer ist denn dieser Christus? Und Philippus sagt, es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Und da sagt Nathanael, also was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Und er macht sich auf den Weg trotzdem. Er ist neugierig geworden. Und Jesus erblickt Nathanael. Und das Erste, was Jesus in der Begegnung mit Nathanael sagt, ist, wow, ein echter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und das verblüfft den Nathanael so sehr, weil ich bin überzeugt, er kennt seine innere Haltung, er kennt diese Skepsis, kennt seinen Zweifel. Und Jesus verblüfft ihn mit einem Kompliment, mit einer Annahme, mit der er nicht gerechnet hat. Und er fragt, woher kennst du mich? Woher weißt du, wer ich bin? Und dann sagt Jesus, Nathanael, noch bevor Philippus dir von mir erzählt hat, habe ich dich schon unter dem Feigenbaum sitzen sehen. Und da begreift Nathanael plötzlich, wow, dieser Jesus kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er weiß Dinge von mir, die niemand anders wissen kann. Aber Jesus ist nicht abgelöscht oder jetzt muss ich hier in eine Diskussion gehen, sondern was macht Jesus? Er ist total freundlich. Und in der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, genau mit diesem Punkt zu beginnen. Und vielleicht ist heute Morgen jemand da, der einfach hören muss, Gott ist dir freundlich gegenüber. Gott meint es gut mit dir. Egal, was passiert ist, was geschehen ist, Gott ist nicht sauer auf dich. Weil das Schöne an der Begegnung mit Nathanael finde ich, egal wie das Verhalten von Nathanael war, unabhängig von seiner Skepsis, unabhängig von seinen Zweifeln, von seiner Trägheit, sich von dem Feigenbaum zu erheben und jetzt mal zu gucken, was diese Begeisterung auslöst beim Philippus, unabhängig davon ist Jesus präsent, freundlich da, empfängt Nathanael und beruft ihn letztendlich in seine neue Zukunft hinein. Vom Feigenbaum weg und lädt ihn ein, einen Weg zu gehen. Gnade ist freundlich. Jesus ist freundlich. Wir haben gesehen im Alten und Neuen Testament, Gnade ist großzügig. Da habe ich uns mal auch das klassische Beispiel mitgebracht, die Hochzeit von Kana. Andrea hat ja wunderbar gepredigt vor ein paar Wochen zur Hochzeit und was Jesus dort gemacht hat. Und ich fasse es nur kurz zusammen. Jesus ist auf eine Hochzeit eingeladen. Die jüdischen Feste gingen über mehrere Tage. Es wurde getanzt, gelacht, Musik gespielt und es wurde Wein getrunken. Und jetzt passiert tatsächlich der große Fauxpas, der Wein geht aus. Und Jesus, was macht er, als der Wein alle ist? Er lässt 6 große Wasserkrüge füllen mit Wasser, lässt daraus schöpfen und eine Kostprobe den Tetschmeistern bringen. Und die merken, oh, das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Und sie stellen diese Frage, wie kommt das? Also eigentlich vom Logischen her, wenn du Gastgeber bist, gibst du den besten Wein zuerst, um Eindruck zu machen. Und dann, wenn die Leute schon ein bisschen sind, kommt der billige Wein raus. Aber hier, jetzt sind die Leute schon und jetzt holst du den besten Wein raus. Und ich glaube, wir haben heute Morgen kein Problem daran zu sehen, wie großzügig das ist, denn Jesus hat eben circa 600 Liter auf einmal gemacht. Ich meine, wie würde es uns denn auf dieser Hochzeit gehen? Wir merken, ui, der Wein ist aus und sehen, oh, Jesus ist da. Wie hätte denn eigentlich Jesus reagieren sollen? In unseren Augen. Hätte er nicht eigentlich sagen sollen, Schluss mit der Trinkerei jetzt? Hier ist schon zu viel Alkohol geflossen. Hätte er nicht sagen können, oh, hier sind schon so viel betrunken, die Party ist vorbei, geht mal nach Hause, schlaft euch erstmal aus. Hätte er vielleicht sagen sollen, also Wein mache ich ganz sicher nicht, aber ich mache uns erstmal einen Kaffee. Oder ich bringe das Rivella hervor. Seht ihr, wie wichtig es ist, was wir von Gott denken? Was macht Jesus? Es ist eigentlich skandalös, was hier passiert. Skandalös. Er macht noch mehr Wein. Und da sehen wir, wie frei und wie großzügig innerlich Jesus auch ist. Wie frei und großzügig Gnade ist. Denn auch hier, unabhängig vom Zustand der Gäste auf dem Fest, unabhängig von ihrem Zustand, gibt er, schenkt er, ist er großzügig. Das Dritte, Gnade ist ein Ausdruck von Wohlwollen. Und wenn ich jemandem wohlgesonnen bin, wenn ich jemanden gut leiden kann, wenn ich jemandem etwas Gutes tun möchte, kann ich ihn logischerweise gleichzeitig nicht verurteilen. Es geht nicht. Ich kann nicht jemanden wohlgesonnen sein und zeitgleich ihn richten und verdammen. Das heißt, in diesem Ausdruck des Wohlwollens, da könnte man schon alleine eine Predigt halten, ist keine Verurteilung. Und wo sehen wir das? Das sehen wir an dem Beispiel, wie Jesus seinen Jüngern nach der Kreuzigung begegnet. Was ist dort passiert? Seine Jünger, die an ihn geglaubt haben und ihr ganzes Leben und Vertrauen auf ihn gesetzt haben, mussten gerade miterleben, Jesus wurde gekreuzigt. Er ist gestorben. Er starb den schlimmsten Tod, den ein Mensch sterben kann. Er ist nicht mehr da. Und die Juden, die religiösen Führer, die sitzen uns im Nacken. Wir lesen in der Bibel, sie hatten Angst. Sie waren blockiert. Und dann passiert es, dass sie Hunger haben und dann sagen sie, hey, wir waren doch mal Fischer, lasst uns fischen gehen. Sie gehen in ihren alten Beruf zurück, gehen auf den See Tiberias und fangen die ganze Nacht an zu fischen. Und jetzt kommt die Krönung. Sie fischen die ganze Nacht als erfahrene Fischer und fangen nicht einen einzigen Fisch. Wie demütigend ist das denn? Das heißt, sie sitzen dort in dem Boot, sie haben jegliche Perspektive verloren, jegliche Hoffnung, jeglichen Stolz. Sie haben alles verloren und fischen im Leeren. Und dann sehen sie einen Mann am Strand, dann sehen sie einen Mann am Ufer und Jesus kommt an dieses Ufer. Und jetzt schauen wir mal, was Jesus passiert ist. Ich meine, Jesus ist gekreuzigt worden. Er ist gestorben, er war tot und jetzt ist er auferstanden. Er kommt als Auferstandener an diesen See Tiberias. Ich meine, er hat gerade das größte Wunder aller Zeiten getan, vollbracht, durchlebt. Er hat den Tod, er hat die Sünde, er hat den Teufel besiegt. Schluss, aus, fertig, keine Macht mehr. Endlich ist der Weg frei, dass seine geliebten Kinder, seine geliebten Geschöpfe zu ihm kommen können. Er hat eine völlig neue Grundlage geschaffen, von der aus jetzt ein neues Leben möglich ist. Ich meine, können wir uns vorstellen, wie gut gelaunt Jesus an dieses Ufer kam? Er hat gerade alles vollbracht, was beim Sündenfall aus dem Lot geraten ist. Und was macht Jesus? Er macht ein Feuer am Ufer. Und er sieht dort ein paar trostlose Fischer mit hängenden Schultern im Boot schippern. Und die erste Frage, die er als Auferstandener stellt, Kinder, habt ihr irgendwelche Fische? Ich meine, die erste Frage des auferstandenen Christus. Er spricht seine Jünger mit Kindern an. Er weiß natürlich, wer sie sind. Er weiß, sie haben nichts gefangen. Und dann sagt ihr, werft nochmal das Netz auf der rechten Seite aus. Und warum auch immer, diese Fischer werfen das Netz aus und in einem Moment fangen sie so viel Fische, dass das Netz droht zu bersten. Und sie erkennen, das ist Jesus dort drüben. Ich meine, auch hier, eigentlich als Auferstandener, wieso kommt er zuerst ans Ufer? Wieso geht er zuerst zu seinen Jüngern? Ich meine, sollte er nicht als Auferstandener nach Jerusalem in den Tempel? Sollte er sich dort nicht vor den Juden offenbaren, vor den religiösen Führern? Sollte er dort nicht sagen, hey, als Auferstandener komme ich und jetzt schreiben wir mal eure Religion etwas um? Wir erneuern hier mal ein paar Sachen, die nicht so funktionieren? Aber nein, der Ort der Begegnung als Auferstandener findet an einem Ufer statt, mit einem Kohlefeuer, mit Fischen, mit frischem Brot, was auf die Jünger wartet, und sie kommen zu ihm. Und auch hier, wie begegnet Jesus ihnen? Voller Wohlwollen, nicht ein Wort der Kritik, nicht ein Wort, nicht ein Vorwurf, wie konntet ihr nur ins Alte zurückgehen? Wie konntet ihr mir nicht glauben? Nicht ein Wort von Verurteilung, Petrus, du hast mich dreimal verleugnet. Nicht ein Wort. Gnade begegnet uns, begegnet den Jüngern voller Wohlwollen, egal, losgelöst, unabhängig vom Versagen der Jünger. Gnade ist aktiv, sie ist präsent, sie ist da. Und warum konnte das Jesus machen? Weil das Kreuz hinter ihm lag. Zu dem Zeitpunkt war das Kreuz Realität. Zu dem Zeitpunkt wusste er, er hat all das, was die Jünger innerlich rumgetragen haben, an Scham, an Selbstvorwurf, an dem Gefühl, ich habe versagt, Mist, wiedergefallen, ich weiß nicht mehr weiter, es geht keinen Schritt vorwärts. All das hat er ans Kreuz genagelt, hat es in Tod gegeben, damit es eben die Jünger nicht mehr belastet und er ihnen frei gegenübertreten kann und sagen kann, wisst ihr was, ich liebe euch und ihr seid meine Jünger, ihr werdet meine Gemeinde bauen. Dieses Ufer wurde zum Ort der Wiederherstellung und der Wiedereinsetzung. Die Jünger konnten sich selber nicht aus dem Versagen herausziehen. Petrus konnte sich selber sein Verleugnen nicht verzeihen. Die Jünger konnten sich selber aus dieser inneren Blockade der Angst vor den Juden nicht lösen. Nathanael konnte sich selber nicht vom Feigenbaum in eine neue Zukunft berufen. Und die Gastgeber in Kana konnten selber keinen Wein produzieren und vor allen Dingen nicht so schnell. Was ist es, was du zurzeit nicht selber kannst? Wo hast du Baustellen? Wo hast du Verwirrung oder weißt nicht mehr, wo es weitergeht? Wo kannst du nicht das machen? Wo brauchst du die Gnade von Gott persönlich in deinem Leben? Und da kommen wir jetzt zu der klassischen Definition am Anfang. Gnade ist ein Geschenk. Seht ihr, wo ich so innerlich überzeugt und begeistert bin, ist diese eine Tatsache. Ein Geschenk, wenn wir Gnade primär und einzig und allein nur als Geschenk definieren, als eine Sache, ein Gegenstand, schön verpackt, dann wird uns dieses Geschenk nicht in der Krise helfen. Kann es nicht. Wir definieren es ja als Gegenstand, als Sache. Wie kann dir eine Sache persönlich in deiner Krise begegnen? Also versteht mich nicht falsch. Gnade ist unverdient und ist ein Geschenk von Gott. Das ja, aber wenn wir es nur auf diese Definition reduzieren, was ist Gnade? Ja, das ist das unverdiente Geschenk Gottes. Dann frage ich mich, wo ist das Geschenk in meinem Alltag? Wo ist es in meiner Baustelle? Dort, wo ich mich bewege, merkt ihr hier vorne, ich habe ganz unbewusst die Geschenke beiseite schieben müssen, weil sie mich gestört haben beim Laufen. Die Frage ist, wie erweitern wir denn diese Definition? Wenn wir aber sagen, Gnade ist eine Person, Gnade ist Jesus Christus. Oben drüber steht, Gnade ist Jesus. Wenn wir unsere Definition so erweitern, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass etwas viel realer und greifbarer wird. Wenn Gnade eine Person ist, dann kann sie mir persönlich helfen, weil nur eine Person kann persönlich werden. Nur eine Person hat die Möglichkeit, wenn ich sie bitte, komm, hilf mir in meiner Blockade. Komm, hilf mir in meiner Abhängigkeit. Komm, hilf mir in meiner Verzweiflung. Ich bin gerade so enttäuscht, ich könnte alles hinwerfen. Wenn Jesus so nahe kommen darf, dann hat er auch eine Chance zu arbeiten und Dinge zu vollbringen, die ich selber nicht lösen kann. Merkt ihr den Unterschied von Gnade als Geschenk zu Gnade als Person? Es wird ein Stück weiter, es wird ein Stück lebendiger. Und darum geht es. Dann ist nämlich nicht mehr die Frage, Gnade, was ist das eigentlich? Sondern Gnade, wer ist das eigentlich? Und dann kommen wir nochmal zu dem Vers. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. In Jesus ist Gottes Gnade verkörpert, zeigt sie sich, manifestiert sie sich, ist sie lebendig. Und dann sehen wir, dass Gnade, so wie Jesus gehandelt hat, immer freundlich den Menschen gegenübertritt, niemals verurteilt, wohlwollend ist, es gut meint. Gnade, Charis, immer aktiv dran, niemals aufgebend. Und Gnade ist großzügig. Und vielleicht, ich weiß nicht, auch darüber, Gnade und Wahrheit, könnte man eine extra Predigt halten. Ganz, ganz faszinierendes Zusammenspiel der beiden. Aber vielleicht bist du jetzt eben auch da und gerade das löst so ein Stück eine Angst aus. Oh Gott, Jesus, wenn du in meine Wahrheit kommst, was findest du davor? Was denkst du über mich? Vielleicht ist es auch ein Stück Unbehagen bei Nathanael, dass er sagt, schon lange bevor du da am Feigenbaum gesessen hast, habe ich dich gesehen. Das kann manchmal so ein Unbehagen und eine Angst auslösen, aber schau auf den Jesus am Ufer in Tiberias. Er sagt, hey, es ist okay. Es ist okay. Du bist angenommen, ich verurteile dich nicht, sondern ich reiche dir meine Hand und wir können zusammen ein Stück neuen Weg gehen. Genau an dem Thema, an der Baustelle, genau da, wo der Schuh drückt. Ich bin parat, ich bin bereit und ich möchte dir gern helfen. Und das ist unser Jesus, das ist Gnade. Und das ist das, was ich gern heute Morgen euch mitgeben möchte in euren Alltag. Jesus ist da, er geht mit euch, er ist dir freundlich gesonnen und er ist immer parat und immer aktiv. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, wow, okay, das habe ich noch nie gewusst. Vielleicht hörst du auch zum ersten Mal von Jesus. Vielleicht sagst du, hey, eigentlich ja, ich möchte wieder ein Stück meine Hand diesem Jesus reichen. Da möchte ich jetzt mit uns ein Gebet sprechen. Für all die, die sagen, ja, Jesus, ich möchte es zum ersten Mal mit dir ausprobieren. Du kannst einfach innerlich das Gebet mitsprechen. Oder auch für diejenigen, die ihr Leben Jesus schon anvertraut haben, aber einen Bereich haben, wo sie sagen, oh, da brauche ich, Jesus, da brauche ich dich drin, da möchte ich auch für dich mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du bist präsent, du bist gegenwärtig, du bist mitten unter uns. Und ich danke dir, das, was du dir am meisten wünschst, ist Begegnung, weil du uns liebst, weil du mich liebst. Du bist mir wohlgesonnen. Du bist freundlich zu mir. Und genau das brauche ich. Ich brauche es in meinem Leben, Ich brauche es in meiner Baustelle. Ich brauche dich dort, wo ich nicht mehr weiterkomme, damit du kommst und all das vollbringen kannst, was ich selber nicht lösen kann, wo ich selber nicht weiterkomme. Und deshalb, Jesus, ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich sage Ja zu dir. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und ich danke dir, dass du am Kreuz all mein Schlamassel, mein Mist, meine Unfähigkeit ans Kreuz getragen hast, damit ich durch dich fähig werde, damit mir vergeben ist und damit ich einen Neuanfang heute mit dir wagen kann. Jesus, du bist gut, du bist großzügig und du schaust mich voller Liebe und mit einem großen Lächeln an. Du reichst mir die Hand und ich ergreife sie. Danke vielmal. In deinem Namen. Amen.